jetzt den ganzen Tag an meinem Radio und ich höre Dude, 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 Dude. Es klingt den ganzen Tag aus meinem Radio, dieses süße Dude, 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 Dude. Es singt von Liebe und von heißen Küssen, mein lieber Schatz, hör auch ein bisschen zu. Den ganzen Tag an meinem Radio und leg ich mich abends endlich dann zur Ruhe. Freu mich von dem Dudel, Dudel, Dudel.
Königs Wusterhausen ist die Wiege des Rundfunks und trägt den stolzen Beinamen Rundfunkstadt, die am 22. Dezember 1920 aus dem Senderhaus 1 auf dem Funkerberg gesendete erste Radiosendung gilt als Geburtsstunde des Rundfunks in Deutschland. Wo Software im Radio gesendet wurde, wann DVB-T bald zum Auslaufmodell wird und was Feuer und Flamme mit dem Funkerberg zu tun hat, das hören Sie jetzt in Ihrem Rundfunkstadtmagazin. Deshalb ist jetzt hier bei mir im Studio zu Gast Rainer Sukow vom Funktechnikmuseum Königs Wusterhausen. Hallo Rainer.
Moin, moin.
Wir haben heute eine Fülle an Themen. Ja. Wir möchten aber zuerst über Radiogeschichten, Software im Radio sprechen. In der Mitte der 1980er Jahre begann ja auch in der DDR Kleincomputer so ihren Siegeszug durch Bastelkeller und Hörsäle. Das hatte ja auch Auswirkungen im Rundfunk und führte zu einer ganz besonderen Sendung am 16. Oktober 1986. Wie entstand denn überhaupt diese Idee für eine Computersendung im Radio?
Also bei Radio DDR gab es eine Sendung Jugend Orania, die sich mit allen möglichen Themen beschäftigte, unter anderem eben auch mit Zukunftsthemen. Mhm. Und da gab es eine Diskussion an der Herzschule in Berlin, der damaligen, was ist künstliche Intelligenz?
So also, früh schon?
Ja, ja, finde ich auch ganz spannend, wirklich so früh. Und in diesem Zusammenhang mit dieser Diskussion gab es einen Kontakt zur Schulfunkredaktion von Radio DDR und Professor Horst Völz, der damals schon so eine Art Computerexperte war und sich damit beschäftigt hat.
In den 80ern tatsächlich.
In
schon.
Den mittleren 80ern, genau. Mhm. Im Prinzip dieser Schulfunkredakteur für Naturwissenschaften, Dr. Joachim Baumann und Professor Horst Völz, die haben dann die Idee gehabt zu dieser Sendung und haben eigentlich in Eigeninitiative eine erste Ausgabe gemacht und die in dieser Jugend Orania sozusagen abgespielt. Und so kam es, dass am 16. Oktober 86 die tatsächlich erste Computersendung im DDR-Radio gesendet wurde.
Und was hat diese Sendung beinhaltet?
Also ganz klassisch erstmal, es war also ein Wissenschaftsmagazin des Schulfunks, so hieß es. Und Professor Horst Völz hat zum Thema Jugend und Computer gesprochen. Das ist mal so unglaublich, ja, Mitte der 80er Jahre.
Ja,
das ist so
eigentlich schwer vorstellbar.
Ja, aber die waren vorne dabei. Ja? Also Jugend und Computer. Dann gab es einen Beitrag, Grundregeln zum effektiven Programmieren in BASIC. Also BASIC ist eine Computersprache. Mhm. So, und am Ende wurden tatsächlich über den Rundfunk drei kleine Basic-Programme gesendet.
Das heißt, das komplette Programm war schon was Besonderes, aber auch gab es ja Besonderheiten bei der Entstehung dieser Sendung.
Genau, weil es gab quasi keine Genehmigung oder irgend sowas.
Okay.
Also es gab auch keine Veröffentlichung vorab, weil man eben diese Sendung des Wissenschaftsmagazins im Schulfunk einfach benutzt hat.
Mhm.
Die Sendung selber wurde bei Professor Horst Völz in der Wohnung aufgenommen.
Okay.
Ja, und dann sozusagen quasi vom Band gespielt.
Mhm.
Und das Verbreiten eines Basics-Programms über Rundfunk war ja im Prinzip das Versenden von Daten im Rundfunk. Und das, da gab es auch keine Genehmigung von der Post oder irgendwas. Also die haben da wirklich sich schon gut aus dem Fenster gelehnt.
Und da erwartet man ja eigentlich, dass nach der Sendung dann doch ein Donnerwetter kommt oder so. Was ist denn danach passiert?
Alle haben das Donnerwetter befürchtet, aber es gab es nicht, sondern es gab unglaublich viele positive Rückmeldungen. Also das hat ein richtiges kleines Beben ausgelöst, die Sendung. Und tatsächlich entstand aus dieser ersten Versuchssendung heraus eine regelmäßige Sendung, die den Titel REM hatte.
Mhm.
Also angenehm einen technischen Begriff aus der Computerwelt. Und in den folgenden Jahren gab es dann im DDR-Radio 60 Folgen.
So viele?
60 Folgen, genau, zum Thema Programmierung und Computer. Und Radio DDR hat etwa 50.000 Zuschriften zu dieser Sendung erhalten. Da gab es auch noch so ein Beiblatt, die mussten extra Leute quasi einstellen, die Hörerbriefe beantwortet haben. Also das war
also
schon
wirklich positivster Zuspruch.
Ja, also absolut, das war schon wirklich ein großer Erfolg.
Was jetzt für mich aber für eine Frage bleibt, wie versendet man denn Computerprogramme im Radio? Kann ich mir schlecht vorstellen.
Tatsächlich ist es so, dass ganz am Anfang, zu Beginn der Kleincomputer-Ära, gab es keine Datenspeicher, wie wir sie heute kennen. Also konnte man Programme auf Audiokassetten, der sogenannten Datasette, quasi akustisch speichern. Und Rundfunk ist auch Audio, also kann man das auch senden.
Mhm.
Und im Prinzip passiert das so, dass man also das aussendet. Und die Hörer zu Hause konnten das mit einer Kassette aufzeichnen,
okay,
und haben dann diese Aufzeichnung in ihren Rechner reingespielt. Da gab es verschiedene Versuche, das zu verbessern, aber letztendlich hat man über diese Art und Weise, über Radio DR2 gab es dann so eine Spezialsendung nur für Software, wo dann wirklich über einige Jahre Software verteilt wurde auf diese Art und Weise.
Und wie sich das genau anhört, das hören Sie jetzt Band ab. Wow, also schon unglaublich futuristisch für die 80er Jahre, kann man sagen. Und damit zu unserem ersten Teil hier im Rundfunk Stadtmagazin. Und im zweiten Teil sprechen wir gleich über DVB-T2. Was das ist, wie das funktioniert. Jetzt erstmal Musik von den Stones. Let's spend the night together. Schönen Freitag. Toller Titel, die Rolling Stones, Let's Spend the Night Together. Wir haben es 10.19 Uhr hier auf Hitradio SKW und wir befinden uns mitten im Rundfunk Stadtmagazin. Deswegen ist hier bei mir noch zu Gast Rainer Sucke vom Funktechnikmuseum Königs Wusterhausen. Hallo nochmal, Rainer.
Moin, moin.
Bereits im Frühsommer des Jahres 2016 soll ja im Ballungsraum Berlin-Brandenburg das neue terrestrische Digitalfernsehen DVB-T2 den Pilotbetrieb aufnehmen. Was das für unsere Region bedeutet, darum geht es jetzt hier im zweiten Teil des Rundfunk Stadtmagazins. Rainer, meine erste Frage: DVB-T2, was bedeutet denn das jetzt eigentlich?
Also DVB-T ist grundsätzlich das terrestrische Digitalfernsehen, also das Aussenden über Antenne und das Empfangen über eine Antenne. Ganz grundsätzlich, es ist ein digitaler Fernsehempfang und T2 ist ein ganz neuer Standard, der eigentlich brandneu quasi jetzt im Sommer verabschiedet wurde. Mit diesem Standard können deutlich mehr Programme, okay, und eben davon viele auch in HD-Qualität übertragen werden.
Okay.
So grundsätzlich. Und für den Ballungsraum Berlin-Brandenburg sind aktuell 40 Sender in Planung, tatsächlich über DVB-T2.
Und warum besprechen wir genau heute dieses Thema?
Weil tatsächlich die Firma Media Broadcast, das sind die, die die Sender betreiben, die übrigens auch Hitradio SKW abstrahlen, genau, die bereiten gerade den Umbau in Berlin vor. Also Berlin nimmt da eine Vorreiterrolle in diesem Medium auf, und es ist notwendig, die Antennenanlagen, die sich in der Spitze des Berliner Funkturms, Berliner Fernsehturms befinden, die müssen umgebaut werden.
Okay.
Und zwar sowohl die DVB-T-Antennen als auch die Antennen fürs Digitalradio. Das hängt damit zusammen, dass die bisherigen Frequenzen, die auch genutzt wurden, eben an die Mobilfunker gehen, um mehr Datenvolumen dort zu transportieren. Und das muss also alles umgebaut werden. Und die Umbauarbeiten haben jetzt Mitte Oktober begonnen.
Okay.
Und sollen bis Anfang Dezember stattfinden.
Also eigentlich doch recht fix.
Das sind nur die Antennenanlagen. Mhm. Die Sender dahinter kommen später.
Ach so, okay.
Genau. Und während des Umbaus sind aber insbesondere im Brandenburger Umland ist der Empfang deutlich schlechter, weil quasi mit einer Behelfsantenne gesendet wird.
Ach so.
Also wenn aktuell mit einmal der Empfang schlechter geworden ist, dann liegt es vor allem daran, dass aktuell dort im Berliner Fernsehturm umgebaut wird.
Ach, deshalb.
Okay. Genau.
Und dann soll es im Frühsommer 2016 losgehen.
Genau. Mit DVB-T soll es im Frühsommer 2016 losgehen. Und tatsächlich müssen wir uns mal darüber unterhalten, was benötigt man überhaupt, um es empfangen zu können.
Das wollte ich gerade fragen.
Ach so, genau. Tatsächlich, da ist eine erste quasi schlechte Nachricht dabei, weil die jetzigen Empfänger können dieses neue Signal nicht empfangen.
Okay.
Also wichtig nochmal für alle Hörer, also für Kabelfernsehen und für Satellitenfernsehen ändert sich nichts.
Mhm.
Aber wer eben über eine Antenne Fernsehen guckt und sei es nur mobil im Garten oder wie auch immer, die können also insbesondere diese Set-Top-Boxen, die oft verwendet werden, können nicht mehr verwendet werden. Da muss eine neue her.
Okay.
Und wichtig ist, wenn man also jetzt gerade was Neues kaufen will, sollte man unbedingt darauf achten, dass T2, also DVB-T2, wirklich ausgewiesen ist. Es soll dort ein grünes DVB-T-Logo geben, was das ausweist. Ich war im Handel und habe das gesucht und ich habe das nicht gefunden. Weil bei den Set-Top-Boxen gibt es noch überhaupt nicht eine einzige Box, die das kann.
Okay.
Genau, und bei den Fernsehern, würde ich mal schätzen, sind es vielleicht 30% von den aktuell verkauften Fernsehern, die diesen Standard überhaupt unterstützen. Also wenn jemand sich einen
eine
neuen
Neuanschaffung
Fernseher
plant,
genau, und terrestrisch Fernsehen über Antenne guckt, dann sollte er darauf achten.
Und dann vielleicht lieber mal beim Verkaufspersonal nachfragen.
Genau.
Und dann hast du noch eine zweite schlechte Nachricht.
Ja, leider. Bei allem Vorteil gibt es auch Nachteile. Es ist so, dass zukünftig also die öffentlich-rechtlichen Programme, ARD, ZDF, die werden kostenfrei zu empfangen sein. Aber die privaten Anbieter, die werden also quasi ihr Programm verschlüsseln. Das heißt, man kann sie nicht hören, wenn man nicht einen kleinen monatlichen Beitrag bezahlt und mit diesem Beitrag dann sozusagen eine Karte freischaltet und diese Karte dann in die Setup-Box macht oder in den Fernseher. Anfänglich wird alles frei sein, aber wie schnell es dann geht, wie verschlüsselt wird, das werden wir sehen. Das ist so ein kleiner Wermutstropfen, der dann sozusagen mit reinkommt, aber ganz ehrlich, also die Öffentlich-Rechtlichen machen schon ein sauberes Programm, eigentlich reicht es auch. Sobald was Neues da ist, wir bleiben da dran an dem Thema, es ist ein wichtiges Thema auch für unsere Hörer und sobald da neue Informationen da sind, dann berichten wir darüber.
Genau. Wir befinden uns mitten im Rundfunk-Stadtmagazin mit Rainer Suko. Rainer ist noch bei mir. Hallo nochmal.
Moin, moin.
Am 24. Oktober 2015 fand ja in 70 Museen in 4 Landkreisen Brandenburgs der Aktionstag Feuer und Flamme statt. In Königs Wusterhausen beteiligten sich das Schloss, das Damelandmuseum und das Funktechnikmuseum auf dem Funkerberg. Was ist Feuer und Flamme? Was kann man sich darunter vorstellen?
Feuer und Flamme ist eine Initiative, wo verschiedene Museen versuchen, sozusagen auf sich aufmerksam zu machen. Also es geht darum, Feuer und Flamme für unser Museum, das ist der Hintergrund. Und an diesem Tag haben alle Museen für die Besucher was Besonderes vorbereitet.
Okay.
Und es gibt längere Öffnungszeiten und es war kostenloser Eintritt an diesem Tag. Also das war schon erstmal grundsätzlich
eine coole Aktion.
Zumindest gab es keinen Grund, nicht hinzugehen.
Und was genau fand an diesem Tag auf dem Funkerberg statt?
Also ja, wir haben länger aufgehabt und wir haben Besonderes gezeigt. Grundsätzlich, es gab einen Aktionstag im technischen Teil der Fernsehausstellung. Und es gab ein Matinee mit Lucia Hoda. Das war gleichzeitig sein Abschied von der Bühne. Also das war schon eine schöne Sache.
Schon was Besonderes.
Ja.
Und was konnten die Besucher in der Fernsehausstellung erleben?
Also Fernsehausstellung muss man erstmal erzählen. Wir haben ja im Prinzip zwei Teile Fernsehausstellung. Das eine ist der Teil Fernsehausstellung, der sich mit dem Inhalt beschäftigt, also Fernsehprogramm sozusagen, wo man so alte Requisiten und Fotos von allen möglichen Sendungen sehen kann. Und wir haben einen technischen Teil der Ausstellung. In diesem technischen Teil können sich die Besucher im Prinzip den Weg von einer Kamera über eben den Bildmischer und so weiter und so fort, über einen Sender, Antenne bis zum Empfänger ansehen.
Okay, also wirklich von der Pike auf.
Genau, der gesamte Weg kann dargestellt werden. Dieser Teil der Ausstellung ist sonst normalerweise nicht zu besichtigen einfach so, sondern immer nur auf Anfrage, weil der noch nicht fertig ist und wir noch kein schlüssiges Konzept haben, wie wir das betreuen wollen. So, und es gibt eben mehrere Studiokameras vom DDR-Fernsehen. Es gibt den ersten analogen Fernseher, also den ersten Fernseher der DDR-Produktion. Wir haben den letzten analogen Fernsehsender dort stehen, der vom Fernsehturm kam. Wie gesagt, das steht normalerweise alles nicht in Funktion und am Aktionstag haben wir eben quasi die Technik, also den Sender natürlich nicht, aber die Technik angeschaltet und unser Team von den DFF-Leuten, die haben sozusagen diese betrieben. Die Besucher konnten sich vor die Kamera setzen, konnten fühlen, wie das ist eigentlich.
Ah, okay, also richtig interaktiv.
Richtig, die können sich richtig hinsetzen, dann wurde Aufzeichnung gemacht, dann konnte man Nachrichten sprechen, wenn man wollte oder was auch immer. Dann wurde eine Aufzeichnung gemacht und dann konnte man sich danach angucken, wie das eigentlich aussieht.
Cool. Und am Sonntag hat es ja gerade erzählt, da hatte der Aktionstag ja so eine Art Fortsetzung, da hat sich Lucia Hoda von der Bühne verabschiedet.
Lucia Hoda ist vielleicht dem einen oder anderen noch bekannt, ist ja ein Sänger, Schauspieler, Entertainer, Schriftsteller, ist 88 Jahre alt, also das ist schon grandios und hat wirklich 2 Stunden, ich sag mal, die Bühne gerockt. Das war, ja, das war wirklich eindrucksvoll, muss ich wirklich sagen. Er hat mehrere Bücher geschrieben, das wusste ich so gar nicht, und hat aus seinen Büchern halt gelesen, hat so ein bisschen seine Geschichte erzählt, wie es anfing mit seinen ersten Bühnenerfahrungen sozusagen, was er so in seiner Kindheit diesbezüglich erlebt hat. War heiter nachdenklich, hat sozusagen seine Klassiker gesungen, und das war wirklich eindrucksvoll. Also hat mich echt, das fand ich ganz toll, wie der sich da präsentiert hat und das Haus, also unser Kultursaal war ausverkauft bis auf den letzten Platz und die haben da wirklich richtig sozusagen die Bühne gerockt. Das war wirklich ganz toll. Also hat mir großen Spaß gemacht.
Also kann man zusammenfassend sagen, das Aktionswochenende, Feuer und Flamme bei euch ein voller Erfolg.
Ja, war sehr gut. Wir waren gut besucht, beide Tage sozusagen gut besucht und das hat sich wirklich echt gelohnt, der Aufwand.
Und was es sonst noch so Neues vom Funkerberg gibt, das hören wir gleich in unserem vierten und letzten Teil vom Rundfunk Stadtmagazin. Hier jetzt noch Musik von CCR, Bad Moon Rising. CCR Bad Moon Rising, rockig geht's durch den Freitagvormittag und wir befinden uns mitten im Rundfunk Stadtmagazin und hier bei mir zu Gast ist nach wie vor Rainer Suku. Freut mich, dass du da bist.
Moin Moin.
Wir haben gerade schon über das letzte Wochenende bei euch gesprochen, da war dieser Aktionstag Feuer und Flamme, aber es gibt ja auch so einige Neuigkeiten bei euch vom Funkerberg zusammen, die haben wir hier zusammengestellt. Eine Funkerberg Nachricht Nummer 1. Funkamateure der Clubstation Königs Wusterhausen beteiligen sich an DX-Expedition. Was genau hat es damit auf sich?
Also das ist definitiv eine Meldung wert. Funkamateure, ist klar, das sind Menschen, die funken um die ganze Welt.
Das ist klar.
Die gehen auf sogenannte DX-Expeditionen. Das heißt, sie senden von interessanten Orten. Mhm. Das heißt, sie nehmen ihre Technik und fahren irgendwo hin. Die Expedition, um die es jetzt geht, ist sozusagen eine Expedition in den Pazifischen Ozean.
Ah, okay.
Und zwar die Marshallinseln, Hauptstadt Majuro, habe ich gelernt. Mhm. Dort fährt der Funkamateur Norbert mit dem Rufzeichen Delta Lima 2 Romeo November Sierra, so heißt es.
Okay.
Genau, das ist quasi das Rufzeichen. Mhm. Der beteiligt sich an dieser Expedition.
Mhm.
Und die sind jetzt die letzten 14 Tage dort unten gewesen. 12 Mann haben sich dort aufgemacht und haben mit 4 Sendern rund um die Uhr Kontakte zu Funkamateuren auf der ganzen Welt aufgebaut.
Ah,
als
okay. Von dort
Funkamateur
aus.
Mhm. Quasi aus Königs Wusterhausen. Das finde ich ganz spannend, weil das eben Kommunikation ist. Ne? Das macht ja auch Radio, Rundfunk macht das ja auch aus Kommunikation.
Mhm.
Und das ist wirklich ganz spannend. Und Funkamateur Norbert wird also im Dezember übrigens einen Bericht darüber halten, einen ersten. Also das ist... Ich werde mir das auf alle Fälle angucken. Sobald klar ist, wann es stattfindet, geben wir das mal bekannt, weil das ist wirklich eine spannende Sache. Wie funkt man eigentlich vom Pazifischen Ozean?
Das würde mich auch mal interessieren. Vor allen Dingen ist es ganz interessant, dass dann quasi Radio aus Königs Wusterhausen in die weite Welt getragen wird.
Wobei Funkamateure machen kein Radio.
Ja. Ne?
Die tauschen ja nur Nachrichten und Informationen aus. Aber das ist letztendlich eben auch so ein Stückchen wieder, der Funk geht um die ganze Welt.
Genau.
Also, ist toll.
Die zweite Nachricht, die du mitgebracht hast, Welle 370 macht Winterpause.
Ja, also alle anderen machen Sommerpause, wir machen Winterpause.
Mhm.
Welle 370 ist ja unser Mittelwellenradio vom Funkerberg, das den Besuchern die Möglichkeit gibt, Radio nicht nur im Studio, sondern im Sender, Antenne, Stromversorgung, alles zu sehen. Und da sind wir schon sozusagen beim Punkt. Wir machen ja normalerweise immer am dritten Sonntag im Monat unser Live-Programm.
Mhm.
Und unser Sender steht aber in dem sogenannten blauen Senderwagen. Das ist der Bauwagen-ähnliche Körper neben dem Senderhaus 1. Mhm. Ist kein Bauwagen, sondern ein Sendewagen. Und der ist nicht beheizt. Und
okay.
Darum bauen wir über den Winter dann den Sender aus und stellen den ins Museum warm und trocken. Und da können wir logischerweise ohne Sender, kann man nicht senden, sodass wir eben von November bis Februar keine Sendung machen.
Mhm.
Und aber am 20. März 2016, da sind wir wieder da.
Sollte man sich also merken.
Genau, da geht dann die nächste Sendung wieder los.
Was du noch mitgebracht hast, das große Weihnachtslöten, Nachricht Nummer 3. Was hat es denn damit auf sich?
Weihnachtslöten, also die Stammhörer werden es vielleicht schon kennen, aber wir machen seit einigen Jahren, ich glaube das 7. Jahr ist es jetzt, glaube ich, machen wir kurz vor Weihnachten ein sogenanntes weihnachtliches Löten.
Mhm.
Das heißt, da kommen Menschen ins Museum und können mal löten. Dieses
okay.
Jahr wird eine blinkende Weihnachtskerze gelötet.
Ah, okay.
Und tatsächlich ist es so, dass... also das hat eine Eigendynamik entwickelt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wir haben dieses Jahr von 11 bis 15 Uhr offiziell auf. Man braucht etwa 45 Minuten Zeit, um das zusammenzulöten. Das heißt, bis 16 Uhr geht die Veranstaltung. Und jeder, der ab etwa 8 Jahre, der sich traut, einen Lötkolben festzuhalten und so immer schon mal löten wollte, kann eben daran teilnehmen. Aber ich muss gleich sagen, Anmeldungen sind notwendig, weil das ist sehr überlaufen. Wir haben jetzt schon die ersten, obwohl noch keiner Bescheid weiß, haben wir die ersten Anmeldungen schon sozusagen auf dem Tisch. Und heute Nachmittag geht das Informationsmaterial dazu auf funkerberg.de online. Und ich kann es allen nur empfehlen. Also wer immer schon mal löten wollte und wer vielleicht noch ein passendes Weihnachtsgeschenk für Oma und Opa sucht oder wie auch immer, das ist wirklich eine ganz tolle Aktion und da kann ich alle nur herzlich einladen.
Am 29. November findet das also statt. In der Zeit von 11 bis 15 Uhr kann man sich zum Löten einfinden. Aber wie Rainer gerade schon gesagt hat, vorher anmelden auf funkerberg.de.
Genau. Das ist sowieso die Adresse für alles rund um den Funkerberg.
Genau, und wenn Sie, da können Sie sich nämlich hinwenden, wenn Sie noch eine Frage zur heutigen Sendung oder generell rund um das Thema Radio haben, dann können Sie entweder hier bei uns anrufen unter der 03375 52 73 60, denn Rainer ist noch eine Weile hier und der beantwortet Ihnen dann gern noch ein paar Fragen, oder Sie können auch eine Mail schicken an verein@funkerberg.de. Jede E-Mail wird da auch beantwortet, und dieses Rundfunkstadtmagazin, das können Sie auch ganz einfach nochmal nachhören.
Genau, über funkerberg.de, da gibt es gleich vorne auf der Startseite so einen Bereich, da steht Rundfunkstadtmagazin, da kann man draufklicken und dann kann man fast alle Sendungen, die wir so in der letzten Zeit gemacht haben, kann man sich da nochmal anhören und nochmal
ganz in Ruhe zu Gemüte führen.
Nachhören, wie das jetzt genau war mit dem DVB-T2.
Interessante Sache, sollte man auf jeden Fall verfolgen. Dann vielen Dank, Rainer, dass du heute da warst.
Bitte, bitte.
Hat mich sehr gefreut.
Ja, es war
wieder um einen Ticken schlauer.
Ja, das Bildungsradio Hit Radio SKW.
Genau. Und dann freue ich mich schon auf unser nächstes Rundfunkstadtmagazin und wünsche dir noch einen schönen Freitag.
Ja, ebenfalls.